verändert. Auf einmal ist die Karriereplanung nicht so verlaufen, wie ich mir die vorgestellt habe. Und wie ich mir die gewünscht habe, wie man sie eigentlich auch so ein bisschen offiziell hat abgemacht hat. Zumal ist alles anders geworden. Und ich weiss noch, ich bin nach einer Sitzung heim zu meiner Frau und habe gesagt, du, in einem Jahr sind wir nicht mehr da. Aber ich habe nicht gewusst, woran das mich verschlägt. Schon gar nicht das schöne Berner Oberland. Hätte ich mir nie erträumen lassen. Und muss sagen, Gott hat reichlich versorgt. Es war zwar ein schwieriger Übergang, so alles abzubrechen und in ein anderes Gebiet zu gehen, von der Schweiz, obwohl ich noch in der Schweiz bleibe, nicht irgendwo ins weite Ausland, wie einige, die da drin sind. Aber es hat mich doch gebraucht, abzureissen, zu wissen, Gott ist da und er versorgt auch wieder an dem neuen Ort. Also Gott versorgt uns nicht nur materiell, sondern auch immateriell. Und um das soll es auch gehen, ein bisschen in dieser Serie, dass wir uns ganz neu bewusst werden, was Gott für uns tut. Wir werden am nächsten Sonntag vor allem den Schwerpunkt Dankbarkeit hören. Und wenn du vielleicht auch ein Zeugnis hast, das heißt, ich möchte Gott dankbar sein, dann geh doch auf Pastoren zu. Sie nehmen gern auch eure Beiträge zu dem Thema Gott versorgt gern auf. Jetzt heute möchten wir aber einen Text miteinander anschauen, wo so das ganz basale Versorgen von uns Menschen zum Zentrum hat. Und zwar werden wir miteinander den Text anschauen aus 2. Mose 16. 2. Mose 16, da könnt ihr in der Bibel nachschlagen, aber für all die, die nicht gerne lesen, habe ich euch die Hörbibel mitgenommen und wir lesen das Kapitel 2. Mose 16, das ganze Kapitel.
Von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Sie kamen dorthin am 15. Tag im 2. Monat nach dem Aufbruch aus Ägypten. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron zusammen. »Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren«, riefen sie, »dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns in diese Wüste geführt und wollt nun die ganze Gemeinde verhungern lassen.« Der Herr sagte zu Mose, »Ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen, aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Am 6. Tag sollen sie so viel sammeln, wie sie finden. Wenn sie es zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben.« Mose und Aaron sagten nun zu allen Israeliten, »Heute Abend werdet ihr erkennen, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Er hat eure Vorwürfe gehört, denn ihn habt ihr angeklagt, nicht uns. Wer sind wir schon, dass ihr euch über uns beschwert? Er wird euch am Abend Fleisch geben und am Morgen Brot, dass ihr euch satt essen könnt. Gegen ihn habt ihr Klage geführt, nicht gegen uns. Wer sind denn schon wir?« Da sagte Mose zu Aaron, »Befiehl der ganzen Gemeinde der Israeliten, kommt her und stellt euch vor dem Herrn auf, denn er hat eure Anklage gehört.« Kaum hatten sich die Israeliten mit dem Blick zur Wüste aufgestellt, da erschien ihnen auch schon von dort her die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Der Herr sagte zu Mose, »Ich habe die Vorwürfe der Israeliten gehört, und lasse ihnen sagen, gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen, und am Morgen so viel Brot, dass ihr satt werdet. Daran sollt ihr erkennen, was für einen Gott ihr an mir, dem Herrn, habt.« Am Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder, und am Morgen lag rings um das Lager Tau. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie Reif. Als die Israeliten es sahen, sagten sie zueinander, »Brot soll das sein? Das ist doch Manna.« Denn sie wussten nichts damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen, »Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt euch, sammelt davon so viel, wie jeder braucht, pro Kopf einen Krug voll. Jeder Familienvater soll die Menge sammeln, die seine Familie zum Leben braucht. Die Israeliten gingen und sammelten, der eine mehr, der andere weniger. Als sie es aber abmaßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel, und die, die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er zum Essen brauchte. Mose sagte zu ihnen: Niemand soll etwas davon bis zum anderen Morgen aufheben. Einige hörten nicht auf ihn und legten etwas für den anderen Tag zurück. Aber am Morgen war es voller Maden und stank. Da wurde Mose zornig, weil sie nicht auf ihn gehört hatten. Morgen für morgen sammelte nun jeder so viel Manna, wie er brauchte. Sobald die Sonne höher stieg, zerschmolz das Manna, das nicht aufgesammelt worden war. Als die Israeliten am sechsten Tag die gesammelte Menge abmaßen, ergab sich, es war doppelt so viel wie an den anderen Tagen. Die führenden Männer der Gemeinde kamen zu Mose und berichteten es ihm. Er sagte zu ihnen: Damit ist genau das eingetroffen, was der Herr angekündigt hat. Denn morgen ist Ruhetag, der Sabbat, der ganz dem Herrn geweiht ist. Backt und kocht von dem Gesammelten, so viel ihr heute essen wollt, den Rest bewahrt für morgen auf. Nach Moses Weisung legten die Israeliten beiseite, was überschüssig war, und siehe da, am anderen Morgen stank es nicht, und es fand sich keine Made darin. Mose sagte: Esst das heute, an diesem Tag ist Sabbat, der dem Herrn geweiht ist, da werdet ihr draußen nichts finden. Jeweils sechs Tage lang könnt ihr sammeln, aber am siebenten Tag, dem Sabbat, ist nichts da. Trotzdem gingen ein paar von ihnen am siebenten Tag hinaus und wollten Manna sammeln, aber sie fanden nichts. Da sagte der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch noch, meine Gebote und Anordnungen zu befolgen? Weil ich euch den Sabbat als Ruhetag gegeben habe, darum gebe ich euch am sechsten Tag Nahrung für zwei Tage. Am siebenten Tag sollt ihr alle im Lager bleiben, keiner darf hinausgehen. So beging das ganze Volk den siebten Tag als Ruhetag. Die Israeliten nannten diese Speise Manna. Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. Moses sagte zu den Israeliten: Der Herr hat befohlen, eine Tagesration Manna für eure Nachkommen aufzubewahren. Sie sollen sehen, womit er in der Wüste euer Leben erhalten hat, nachdem er euch aus Ägypten geführt hatte. Dann sagte er zu Aaron: Nimm einen Krug und fülle ihn mit einer Tagesration Manna. Stelle ihn im Heiligtum des Herrn auf, als Erinnerung für die künftigen Generationen. Aaron tat es und stellte den Krug vor die Lade mit dem Bundesgesetz. 40 Jahre lang aßen die Israeliten Manna, die ganze Zeit, während der sie in der Wüste herumzogen, bis sie in das Land Kanaan kamen.
Bis dahin der Text, und wenn man den Text so hört und eintaucht in die Geschichte, dann kann man doch eigentlich sagen: Wow, genial, wie Gott da versorgt. Das ist ein Wunder, das wir uns gar nicht richtig vorstellen können. Und auch die Beschreibung von dem Manna, wo da beschrieben ist, so wie Tau, das ist etwas, wo wir uns schwer vorstellen können, wie man das hätte können sammeln und wie das versorgt hat. Man muss sich vorstellen, Gott versorgt da nicht nur einfach ein kleines Grüppeli von vielleicht 20, 30 oder vielleicht 140 Leute, wie jetzt da rein sitzen, sondern da geht es um etwa 2 Millionen Menschen. Es sind 600'000 Leute, sind ausgezogen aus Ägypten, nur die Männer zählt. Und wenn man das noch ein bisschen aufsummiert, dann ist man bei 2 Millionen gar nicht so schlecht. Das Volk Israel ist jetzt seit etwa 45 Tagen unterwegs, seit dem besonderen Ereignis, wo sie ausgezogen sind aus Ägypten. Und sie haben natürlich wenig Proviant mitnehmen können. Und jetzt greift Gott ein. Sie sind auch noch nicht im verheißenen Land, sie sind noch nicht im gelobten Land, sondern sie sind in einer Zwischenphase. Sie sind in einem Ort, wo es nicht einfach Fülle hatte. Es war ein Ort, wo das Volk Israel zum Jammern hat bewegt. Und man staunet, was Gott macht. Er tut sie nicht auf etwas hinweisen, man hat noch ein bisschen besser suchen in der Wüste, dann findet er etwas, sondern man spürt etwas von dem Gott-Schöpfer, der da drin ist, wo etwas Neues kreiert. Manna. Ein Nahrungsmittel, das es nur für diese Zeit hat gegeben. Es hat vorher und nachher nie mehr Manna gegeben. Und es wird es wahrscheinlich auch nie mehr geben. Spannend bei diesem Lebensmittel war, dass es nach einer gewissen Zeit verdunstet. Also das ist etwas Spezielles. Wir kennen das vom Schnee, wenn es so ein Frühlingstag ist, am Morgen hat es noch leicht ein bisschen geschneierlet und ein bisschen geflöckelt. Und dann weiss man, so gegen den Mittag ist dann etwa der feine Schnee wieder fort. So kann man sich das vorstellen. Also ganz feine Sachen, die auf dem Boden liegen. Und wenn sie das am Morgen zusammengenommen haben, so haben sie nachher genug gehabt. Die Juden haben dem gar nicht so recht gewusst, wie sie sagen. Darum haben sie dem gesagt, Manhu. Manhu bedeutet eigentlich, was ist das? Und aus dem Manhu ist nachher das Manna geworden. Quasi so, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht, was es ist. Also Gott versorgt mit einer neuen Kreation. Und Gott versorgt auch vielleicht in deinem Leben manchmal mit einer ganz neuen Kreation, die vielleicht vorher und nachher nicht da war. Gott versorgt auch unabhängig von der Leistungsfähigkeit vom Volk Israel. Gott gibt Fülle, sodass sie sogar für den Ruhetag, für den Sabbat genügend hatten. Spannend ist auch zu wissen, dass der Sabbat es bis jetzt gar noch nicht gegeben. Das Volk Israel hatte den Sabbat noch nicht geheiligt, wie das eigentlich später in der Fall war. Gott führt eigentlich mit dem Ereignis von der Manna-Gebung auch gerade noch den Sabbat ein. Er gibt mehr als nötig ist. Er tut dem Volk Israel einen Ruhetag geben und versorgt sie dorthin. Gott steuert sogar einen Wachtelflug, wo es immer wieder gegeben hat und wo es heute noch gibt in dieser Region, gezielt ins Lager vom Volk Israel, sodass sie nicht nur Manna hatten, sondern dass sie sogar Fleisch bekommen haben. Ja, wenn man die Geschichte von dieser Seite anschaut, so können wir doch eigentlich nur staunen und dankbar sein. Das ist unser Gott. Und eigentlich könnten wir jetzt den Gottesdienst auch gerade beenden und könnten sagen, und ich bin überzeugt, wenn wir das vor Augen haben, dass was Gott da tun hat mit dieser Versorgung, so würde die nächste Woche in diesem Blickwinkel wohl eine ganz andere Perspektive bekommen. Egal, was du am Montag oder am Dienstag antriffst, wenn wir mit dem Bild in diese Woche gehen, Gott versorgt, Gott ist der Kreator von neuen Lebensmitteln, Gott ist der, der deine Situation eingreift mit ganz speziellen Sachen, müsste man doch eigentlich sagen, ist schon so viel Grund zum Danken und zum zuversichtlich sein, zum einfach Gott loben. Mit der Manna-Geschichte erfahren wir eigentlich etwas Grundsätzliches über das Wesen Gottes. Gott versorgt. Und wir können einen Sprung machen ins Neue Testament, wo es in Matthäus 6,31 heisst, wo es auch ums Brot geht. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Gott ist unser Versorger. Und es ist das Prinzip von Gott, dass er uns möchte versorgen. Sind wir uns dessen bewusst? Ist das fest in unserem Leben verankert? Oder geht es uns ein bisschen ähnlich wie dem Volk Israel? Darum lohnt es sich, dass wir da noch ein bisschen weiter hineinschauen in diesen Text. um die anderen Akteure auch noch anzuschauen. Aber ich muss euch sagen, ich brauche da ein bisschen eure Mithilfe, um die anderen Akteure ein bisschen weiter zu beleuchten. Wir haben gesehen, im ersten Teil, Gott ist unser Versorger und er meint es gut mit den Menschen. Und wir dürfen einfach mal von dem ausgehen, das ist auch heute noch so, das ist eine Grundwahrheit, die Gott in diesem Beispiel uns zeigt, er steht zu seinem Volk. Und gleich ist es spannend, wie das Volk Israel reagiert. Im zweiten Teil möchte ich über das Murren reden. Wie schon erwähnt, hat das Volk Israel ja etwa 2 Millionen Menschen gehabt. Sie sind, wie auch schon erwähnt, 45 Tage unterwegs gewesen nach dem Auszug aus Ägypten. Und sie befinden sich jetzt mitten in der Wüste, in einem Niemandsland, sind hungrig und die mitgebrachten Reserven sind längstens aufgebraucht gewesen. Sie kommen ja eigentlich vom Laubhüttenfest her und vom Fest her und haben eigentlich nur ungesäuerte Brot gehabt. Sie haben wirklich nichts gehabt, wo sie hätten können gross zurückgreifen. Und mich hat irritiert, wenn ich die Geschichte gelesen habe, wie das Volk Israel reagiert hat und wie der Mose und der Aaron reagiert hat. Der Mose hatte den Auftrag gehabt, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, mit dem Aaron zusammen. Und gleich reagiert er ganz anders als das Volk Israel. Und ich möchte euch einmal bitten, dass ihr vielleicht miteinander überlegt, warum tut das Volk Israel so anders reagieren. Ich lese euch das nochmal vor, wie sie reagiert hat. Im Vers 1 bis 3 heisst es, oder ab Vers 2, und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste, und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in die Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lässt. Und beim Mose und beim Aaron heisst es dann ein bisschen anders, wo das Volk Israel zu ihnen gemurrt hat, sagen sie, was sind wir, dass ihr wieder uns murret? Sie reagieren ganz anders. Und ich möchte euch mal bitten, den mittleren Block, dass ihr mal überlegt, warum tut das Volk Israel da so murren? Was ist der Grund von ihrem Murren? Und die linken und rechten Blöcke überlegen einmal, warum tut der Aaron und der Mose nicht murren? Warum tun sie anders handeln? Tönt da vielleicht so in eurer Reihe kurz besprechen. Wir probieren das nachher ein bisschen zusammenzutragen, warum die in der gleichen Situation unterschiedlich gemurret oder eben nicht gemurret haben. Gut. Jetzt könnt ihr das gerade machen und dann schauen wir, das technische Problem wegzubringen. Also, wir tun das Murren hier auch ein bisschen unterbrechen. Wir haben hier den Störenfried auch gefunden. Das ist so eine Monitorbox, die da vorne kracht, vom Schlagzeug her, ohne dass jemand spielt. Genau. Ja, was sind die Gründe für das Nicht-Murren von einem Mose. Das würde mich mal interessieren, vom Aaron. Warum haben sie so locker können sein und sagen, was stürmen die eigentlich gegen uns? Wir können doch eigentlich gar nichts dafür. Sie haben das relativ locker vom Hocker genommen. Ich weiss nicht, ob ich so locker wäre als Gemeindeleiter, wenn ihr jetzt alle so würdet murren. Und ich glaube, ich würde das mir irgendwo ins Herz nehmen und würde mich probieren zu verteidigen oder weiss ich was. Der Mose hat das ja nicht gemacht und der Aaron, sondern sie sind relativ locker gewesen und sagen, wer sind wir schon, dass ihr gegen uns murret? Ihr murret ja eigentlich gerne gegen uns. Warum hätten Mose und den Aaron so können reagieren? Was denken ihr? Was haben ihr herausgefunden im Gespräch miteinander? Wer will etwas dazu sagen? Ja?
Sie haben Gott gekannt.
Sie haben Gott gekannt. Aha, okay. Genau, etwas ganz Wichtiges.
Sie haben Verheißungen gehabt.
Sie haben verheißungsvoll gelebt. Genau. Weiter noch.
Sie haben vielleicht auch nicht Verantwortung für die Familie gehabt. Sie haben Hunger
gehabt. Ja, vielleicht haben sie so Hunger gehabt, vielleicht noch ein bisschen Reserven gehabt, wer weiß. Noch ein bisschen vom Speck zehren. Wir wissen es nicht so genau, die Bibel sagt keine Auskunft, ja. Genau, Mose war nach unserem Motto nach bei Gott gewesen, he? Sogar vielleicht noch ein bisschen näher zu Gott gekommen. Jawohl. Wer hat noch? Ja. Genau, sie sind in der Berufung, sie sind in dieser Berufung gelaufen, he? Sind dem gewandelt eigentlich, kann man sagen. Genau. Gut, gibt es noch einen Gedanken von dieser Seite? Warum hat denn Mose und Aaron eben nicht gemurrt? In der gleichen Situation sind ja eigentlich die gleichen Erfahrungen gemacht wie das Volk Israel. Ja.
Es war auch nicht ihre Verantwortung.
Genau. Das ist auch noch interessant, oder? Sie haben gewusst, wir sind zwar da Leiter von dem Volk, aber das ist nicht mein Volk allein, sondern es gehört Gott. Genau. Ja, da noch. Genau, sie ist im Glauben an einem ganz anderen Punkt gestanden. Ganz viele Sachen, die ihr jetzt sagt, sind mir auch durch den Kopf gegangen und wir werden nachher auf die noch ein bisschen eingehen. Sie haben das sehr gut gemacht. Und ich bin jetzt gespannt, warum hat da der Mittelblock so gemurrt? Was gibt es da für Gründe, dass die so gemurrt haben? Ja, Esther. Ja, warum haben sie das nicht gehabt? Was war der Grund gewesen? Ja. Sie haben ihn nicht gekannt, ja, hast du wollen sagen? Ja, sie hatten einfach mal Hunger gehabt, ja, das war jetzt einfach mal ein Fakt gewesen, genau. Gar nichts mit Gott zu tun, würdest du sagen, gell? Die hatten einfach leere Bücher gehabt. Genau, jawohl. Was war noch ein Punkt gewesen, warum sie gemurrt haben?
Sie
hatten Zweifel gehabt, ja. Ja. Genau, ein bisschen undankbar, vielleicht auch ein bisschen schnell vergesslich, oder? 45 Tage war es her, seit sie ein Mega-Wunder erlebt haben, oder? Alle Soldaten vom Pharao sind versoffen auf gut Deutsch und sie nach 45 Tagen haben sie das riesige Wunder, dass sie da mit trockenem Fuß durch Schilfmeer sind gegangen, haben sie bereits vergessen gehabt. Sie sind ein bisschen vergesslich gewesen, he? Genau. Ja, es war noch nicht Alzheimer gewesen. Genau. Was gibt es noch für Gründe, warum? Ja? Sie haben? Genau, sie haben zurückgeschaut. Das heisst in dem Text, warum sind wir nicht in Ägypten geblieben und hättest du Gott uns dort noch sterben lassen? Dort haben wir wenigstens volle Töpfe gehabt. Wären wir wenigstens mit vollem Magen gestorben. Da sterben wir, verrecken wir quasi mit leeren Mägen. Und das ist doch eigentlich doch ein bisschen schlimmer, als mit einem vollen Magen zu sterben. He? Genau, sie sind zurückgewandt gewesen. Was gibt es noch für Gründe?
Sie haben sehr
gut. Ja. Genau, sind rückwärts gerichtet gewesen, sind auf sich selber bezogen gewesen und sind nicht zukunftsorientiert gewesen. Genau. Wir sehen auch, dass das nicht das erste Mal ist, dass das Volk so reagiert hat. Im 2. Mose 14, 11, also eigentlich nur ein gutes Kapitel voraus, sehen wir, dass sie genau gleich geredet haben. 2. Mose 14, Vers 11 bis 14 heißt es: Und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir dich nicht schon Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, uns den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das war bereits schon dann, wo sie gemerkt hat, jetzt kommt der Pharao und der jagt uns nach. Bereits da haben sie Angst gehabt, sind sie misstrauisch geworden und haben genau gleich gehandelt. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum hat das Volk Israel so reagiert? Es war doch das Volk Israel gewesen. Das war doch das Volk gewesen, wo der Abraham eine Zusage bekommen hat. Wo Noah eine Zusage bekommen hat. Das ist doch genau das gleiche Volk. Aber was war der Grund gewesen? Sie waren 430 Jahre in einem fremden Land gewesen. Und im Laufe von diesen 430 Jahren haben sie auf einmal andere Herren über sich gehabt. Sie haben nicht mehr selbstbestimmt als Volk leben, sondern sie sind in die Unterdrückung gekommen von Ägypten. Und immer dann, wenn uns etwas negativ prägt, ich glaube, da sind wir doch ehrlich, das geht nicht einfach so schnell weg. Wir haben vielleicht auch unsere negativen Prägungen aus der Erziehung, aus unserer Geschichte heraus. Und wir wissen, wie das sehr stark in uns hinein anwirkt. Selbst oft bis ins Erwachsenenalter. Dass wir Sachen mitnehmen, die uns prägt, auch im heutigen Sein, wo wir nicht einfach so abstülpen können. Sie haben schlechte Leitungserfahrungen gemacht. Sie haben eigentlich Leiter erfahren, die sie unterdrückt haben, die sie ausgenutzt haben. Sie haben sehr viel erlebt, dass Leiterschaft, Unterdrückung, Machtmissbrauch bedeutet. Und so ist ihre Rebellion ein Stück weit verständlich gewesen. Wie hätten sie jetzt eigentlich so schnell sollen jetzt einfach alles wieder umkrempeln und sich dem Gott auf einmal anders begegnen? Ist der Gott wirklich so anders, wie sie die Unterdrückung erlebt haben in Ägypten? Aber ihr habt es schon richtig gesagt. Sie leben rückwärts gerichtet, nicht zukunftsgerichtet. Es ist vorhin gesagt worden, der Mose, der Aaron, die haben eine Verheißung gehabt. Der Mose und der Aaron haben eine Berufung gehabt. Ja, hat das Volk Israel nicht gehabt? Doch, sie haben es auch gehabt. Im 2. Mose 4, Vers 30 lesen wir, dass sie auch die Vision von Mose mitbekommen haben. Mose hat ihnen erklärt, ich führe euch mit Gott raus aus dieser Gefangenschaft in das gelobte Land. Und das Volk Israel hat das gewusst. Sie haben gewusst, Gott möchte uns dort weiter schicken. Aber sie haben wie eine Fernbeziehung zu Gott gelebt. Ihr Gottesbild war noch irgendwo schräg gewesen. Und ihre Beziehung war nicht lebendig und war nicht persönlich, so wie man das bei einem Mose sehen können. Herr Mose, müssen wir aber ehrlicherweise auch sagen, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Damaris hat gesagt, der Mose steht im Glauben an einem anderen Ort. Der Mose hat ganz viel Schulung erlebt in seinem Leben. An dem Zeitpunkt, wo wir hier stehen, ist der Mose weit über 80 bereits. Er hatte eine Lebensdauer von 120 Jahren. 40 Jahre lang war er am Hof, beim Pharao, als Findelkind, als eigentlich aber auch als Erbsohn vom ägyptischen Pharao. Er hat dort mitgewirkt, aber er wusste, das ist nicht meine Berufung. Ich habe eine andere, weil ich eine andere Geburt erlebt habe. Und er war nachher 40 Jahre lang bei seinem Schwiegervater, beim Jethro, und hat dort mithelfen, hat dort in der Wüste viele Erfahrungen machen. Er hat dort Hirtendienst verrichten, etwas ganz anderes. Gott hat den Charakter also von einem Mose geformt durch sein Leben und durch sein Wirken. Und wir wissen, durch seine Berufung hat er eine Nahbeziehung gehabt zu Gott. Er hat direkt Gottes Stimme hören können und er hat mit Gott kommunizieren können. Und wie es richtig gesagt worden ist, er hat eine Verheißung bekommen. Die Verheißung vom Land Kanaan. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Er war verheißungsorientiert. Und wer verheißungsorientiert lebt, kann einfacher vertrauen und kann auch einfacher gehorsam sein. Lesen das in 2. Mose 3, Vers 7. Mose hätte aber auch noch etwas mehr können als vielleicht das Volk Israel. Er hat Mose nämlich vertraut, weil er ihn kennt hat, aber er hat Gott auch zutraut, dass er es auch kann. Und das hat das Volk Israel zu dem Zeitpunkt noch nicht können. Der Mose hat Gottes Kraft in unzähligen Beispielen erfahren. Man kann sagen, ja, das Volk Israel doch auch, die haben die 10 Plagen beim Pharao ja auch miterlebt. Aber der Mose hat noch viel mehr erlebt. Er hat viel mehr noch erlebt, dass Gott alle Macht hat. Ihm ist es viel bewusster gewesen. Das Volk Israel ist das vielleicht weniger bewusst gewesen. Das war mehr so ein Prozess gewesen für den Pharao, aber vielleicht weniger für das Volk Israel. Aber der Mose hat Gottes Kraft persönlich erfahren. Ich möchte euch auch ein kleines Beispiel geben zum Thema Vertrauen und Zutrauen. Ihr wisst, dass wir als GL ja ein Ding gemacht haben, ein GL-Retreat in Wilderswil, beim Dani Blaser im Credo. Und am Samstagnachmittag auf dem Programm war Höhlenbesuch. Einige von euch wissen, dass es nicht zu dem Höhlenbesuch ist gekommen. Und ich glaube, etwa ausser 2 oder 3 in der GL war niemand traurig gewesen, dass wir die Höhle nicht sind besuchen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe seit meiner Nasenoperation habe ich auch so ein bisschen Geschmauchsgefühl, wenn es eng wird. Ich habe das Gefühl, es wird mir dann einfach auch zu eng. Und wo der Frank gesagt hat, wir machen etwas zusammen, wir gehen etwas machen, habe ich gedacht, das ist cool. Und dann habe ich gesagt, wir gehen in eine Höhle. Und habe ich gedacht, okay, am Frank vertraue ich eigentlich. Das ist ein guter Pastor. Der ist schon bald 8 Jahre da bei uns, den kenne ich. Der wird schon schauen, dass es gut kommt. Oder? Also rein menschlich vertrauen. Und dann habe ich gehört, wir gehen mit dem Dani. Dem Dani Blaser. Ja, vom Dani Blaser weiss ich, dass er in der Regel immer hoch rausgeht. Der geht meistens auf Berge, rauf. Und dort hat er schon einige Touren gemacht, wie ich gehört habe, anspruchsvolle Sachen. Und wahrscheinlich hätte ich gedacht, in so einen Berg aufzukraxeln, mit ihm abzeilen, da würde ich, glaube ich, mitgehen. Das traue ich ihm zu. Das kann er. Gell, Marie-Louise? Aber da mit der Hölle, ehrlich gesagt, habe ich ihm da nicht so zutraut. Außer dass ich wusste, dass er jedes Mal wieder vorgekommen ist. Aber ich weiss auch nicht, wie viele Leute er jeweils mitgenommen hat und wie viele dort rausgekommen sind. Nein, ich gehe davon aus, er hat das schon gut gemacht. Und er hat das wahrscheinlich auch da gut gemacht. Aber spürt er etwas? Ich habe es ihm wie nicht so ein bisschen zutrauen. Ich habe die Seite von ihm nicht gekannt. Jetzt weiss ich, dass er offenbar auch noch Höhlenexperte ist, zumindest für die Höhle hier in Meiringen. Und vielleicht gehen wir sogar mal nicht rein, ich weiss es nicht. Aber als ich dann gehört habe, es sei so eng, dass man gerade so den Kopf noch müsste drehen, ja, ich denke, das ist, glaube ich, gut, sind wir gleich nicht gegangen. Und dann war es dunkel gewesen, also keine beleuchtete Höhle, sondern da Stirnlampe und so. Genau. Also das zum Thema Höhlenerfahrungen. Aber es geht mehr darum, Vertrauen und Zutrauen. Vertrauen kann ich in eine Person haben, die ich kenne. Wenn ich mit jemandem unterwegs bin, habe ich Vertrauen. In meine Frau habe ich das höchste Vertrauen in einen Menschen, den es je gibt. Sonst habe ich zu niemandem so hohes Vertrauen. Aber ich traue meiner Frau nicht alles zu. Da muss ich manchmal Experten haben. Und da erleben wir einen Unterschied zwischen dem Volk Israel, wo weder Vertrauen gehabt in einen Gott, der gut zu ihnen schaut, aus ihren Erfahrungen, noch haben sie es Gott zutraut, dass er so gut zu ihnen schaut. Der Mose war an einem Ort, wo wir würden sagen, er hat etwas von dem, wie wir es im Neuen Testament lesen, eine Gotteskindschaft bereits erfahren. Er hat eine Gotteskindschaft erfahren. Ich weiß nicht, ob ihr gerne das Wort Gotteskindschaft braucht. Mir ist das so bewusst worden, als Erwachsene reden wir eigentlich nicht gerne vom Kindsein. Wir wollen doch erwachsen sein. Jetzt haben wir doch das mal abgestülpt, das Kindsein. Jetzt wollen wir doch erwachsen sein, selber. Aber eine gesunde Gotteskindschaft bedeutet, ich tue mich der Fürsorge Gottes anvertrauen. Und das ist das, was Mose erfahren hat. Aber das Volk Israel hat es in dem Moment noch nicht so verstanden. Darum die Unterschiede auch, warum sie da anders reagiert haben. Auch verständlich. Und auch, weil es ein basales Bedürfnis war vom Hunger. Den Hunger gehabt. Und ich denke auch gerade dann, wenn unser Leben in basale Situationen hineinkommt, wo man muss sagen, es geht um Grundlagen, ist immer sehr entscheidend, was ist bei mir hinten dran abgelegt. Habe ich ein Grundvertrauen, Kindschaft in Gott? Oder ist in meinem Leben viel eben Situationen drin, wo ich merke, da kann ich nicht einfach vertrauen. Und zum dritten Punkt. Gott versorgt, aber er regelt gewisse Themen und stellt das Volk Israel auf Probe. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt in dem Vers, wo es da heisst, Gott sagt, ich gebe ihnen da ein paar Regeln, ich will schauen, wie sie zu mir stehen. Ob sie es echt gut meinen. Ich war gestern an einer Hochzeit und für den Bräutigam, der dort war, der ist kurz vor der 50, ist es die zweite Hochzeit gewesen. Für sie, für die Braut, ebenfalls etwa 50, ist es das erste Hochzeit gewesen. Und wohl auch ein fast nicht mehr geglaubtes Glück. Beide gehen aus persönlicher Sicht ein grosses Wagnis ein. Der eine, weil er bereits das zweite Mal versucht, ein Ehewagnis einzugehen. Und das erste, weil es die Unabhängigkeit von 50 Jahren selber ein Stück weit aufgibt und sich jemandem anvertraut. Beide haben den Schritt wohl überlegt gemacht, sind aber schlussendlich zum Zug gekommen und gesagt, wir wollen miteinander Fürsche gehen. Sie möchten den Ehebund eingehen. Ein Bund und eben nicht einen Ehevertrag. Und damit kommt zum Ausdruck, dass ein Bund eben etwas Gültiges, ewigs gültig ist, etwas, das nicht zeitlich begrenzt ist oder wo über eine kleine Klausel wieder kündbar ist auf 3 Monate. Im Eheversprechen wird das entsprechend dem Gegenüber mit mehr oder weniger salbungsvollen Wort mitteilt. Die neue Generation macht ja das oft sehr salbungsvoll, oder? Man hat vorher etwas auswendig gelernt, man hat etwas aufgeschrieben, wie man am Schatz dann möchte sagen, wie man jetzt das Ehegelöbnis macht, dann das sicher alle schon mitbekommen. Und dann stehen sie dann die vorne und dann bleibt der Kiefer unten, weil sie da alles vergessen haben. Und sie wären froh, sie könnten einfach nur sagen, ja, ich will, oder? Und ich bin dann im Internet ein bisschen recherchieren und geschaut, gibt es eigentlich da irgendwo so ein Musterversprechen? Und ich habe da so ein Musterversprechen gefunden, also für alle Jungen, müssen das nicht selber erfinden, Internet sei Dank. Und ich kann euch da mal so ein Liebesversprechen vorsagen. Aber bevor wir zu dem kommen, einfach nochmal, man spürt etwas, bei so einem Bund geht es um etwas ernsthaft. Da prüft man vorher, wollen wir wirklich zusammengehen. Der Bräutigam, Monika, ich nehme dich als meine Ehefrau aus Gottes Hand. Ich will dich lieben und achten, dir vertrauen und dir treu sein. Ich will dir helfen und für dich sorgen, will dir vergeben, wie Gott mir vergibt. Ich will zusammen mit Gott und den Menschen dienen, solange wir leben, dazu helfe mir Gott. Jetzt könnte man sagen, der Max sagt das Gleiche natürlich, oder? Aber so könnte das jemand tönen. Und man spürt etwas in dem Innen von dem Bund. Ich nehme dich an, ich will dich lieben, Ich will dich achten, ich will dir vertrauen, ich will dir treu sein, ich will dir helfen, ich will für dich sorgen, ich will dir vergeben. Wir wollen zusammen miteinander einen Auftrag erfüllen, solange ich lebe. Wir spüren etwas von dieser Ernsthaftigkeit. Und beim Volk Israel und bei Gott ist es ums Gleiche gegangen. Auch Gott ist mit dem noch jungen Volk vor einer grossen Herausforderung gestanden. Bisher hat Gott im Alten Testament nur Bünd gesprochen mit Einzelpersonen. Der erste Bund war der Bund mit dem Noah. Wir können das im 1. Mose 9 lesen, wo Gott dem Noah gesagt hat, es wird nie mehr was kommen. Wer weiß das? Es wird nie mehr eine Sintflut geben, die die ganze Welt wird umfassend bedecken. Gott hat das versprochen, hat ihm einen Bund gegeben und hat gesagt, lass mal, ich bin so gnadenvoll, das soll nie, nie, nie mehr geschehen. Ich habe einmal einen Neuanfang gemacht mit dieser Erde, aber das war einmalig und das bleibt. Und was hat er für ein Zeichen gegeben? Der Regenbogen. Wer hat diesen Sommer keinen Regenbogen gesehen? Hand hoch. Niemand. Alle haben diesen Sommer einen Regenbogen gesehen. Und wisst ihr, das ist so das Geniale. Das ist immer noch das Bundeszeichen an Noah. Das ist immer noch die Erinnerung, Gott steht zu seinem Wort. Das ist der Bund. Es gibt einen zweiten Bund mit dem Abraham. Wir kennen den, 1. Mose 15 und 17, wo Gott dem Abraham sagt, ich mache aus dir ein grosses Volk. Ich gebe dir Staatsgebiet, Israel. Und aus dem Abraham wird ein Abraham ein Vater vieler Völker. Ein wichtiger Bundesbeschluss. Und jetzt steht eigentlich das Volk Israel mit Gott in den Verhandlungen, kann man sagen, oder in einem Ehevorbereitungskurs, wollen wir miteinander zusammengehen. Die 10 Gebote sind noch nicht ausgeteilt am Berg Sinai. Das ist noch vorher. Und Gott sagt, schaut mal, ihr Israeliten, ich habe euch rausgerettet aus Ägypten. Ich habe für euch einen Bonus gegeben. Es wäre so cool, ihr würdet mithelfen, die guten Weisungen, die ich euch gebe, dass wir die miteinander einhalten könnten. So wie es eben bei einem Eheversprechen auch ist. Ich will für euch schauen, ich sorge für euch. Aber es ist ja klar, das Gegenüber tut euch auch schauen, dass die Beziehung nachher funktioniert. Ich habe noch nie ein Eheversprechen gehört, wo nur der eine dem anderen etwas versprochen hat und der andere hat gesagt, ich schaue dann, wie es rauskommt. Mal schauen. Ich überlege mir es dann vielleicht noch. So ist Gott eigentlich da in einer Ehevorbereitung mit dem Volk Israel. Gott, der einen Gnadenbund mit seinem Volk möchte schliessen, wo er sie rausgerettet hat, er verlangt nicht mehr, als dass die guten Weisungen vom Volk Israel beachtet werden. Und das hat bedeutet im Alten Testament, wer das beachtet hat, hat Segen erfahren. Wenn aber das Volk Israel den Bund nicht eingehalten hat, dann haben sie müssen mit Nachteil rechnen, wenn sie gering geschätzt haben, was Gott für sie tun hat. Also er will schauen, ob Gottes Volk eine Brut ist, wo er einen Bund mit eingehen kann, wo sich ihm verbindlich zeigt oder wo in der Unverbindlichkeit bleibt. So prüft Gott jetzt also mit den Massangaben und auch mit dem Sammelverbot für den nächsten Tag eigentlich zu schauen, wie das Volk Israel ihm gegenüber steht. Und obwohl Gott so gnadenvoll dem Volk Israel Fülle gibt, misstrauen sie ihm immer noch. Sie versuchen, sich selber zu helfen. Sie lassen sich nicht aufs Gegenüber ein. Wir sehen auch, dass das selber Sorge nicht Bestand hatte. Es hat gestunken, es war unbrauchbar, es war vom Maden durchsetzt. Im 5. Mose, kurz vor der Erneuerung vom Bund nach der Wüstenwanderung, bevor das Volk Israel dann ins Land Kanaan durfte gehen, hat Gott diese Gruppe von Menschen noch einmal ganz besonders angesprochen. Im Vers 5 vom im Vers 1 bis 3 vom 5. Mose 29 heißt es zu diesen Menschen: Ihr habt zwar Augen, aber seht es nicht. Ihr habt Ohren, aber versteht es nicht. So hat der Mose nochmal eindringlich mit diesen Menschen geredet, bevor dann nochmal eine Erneuerung war vom Bund. Kommen wir zum Schluss und so ein bisschen zu der Umsetzung. Zuerst nochmal zusammenfassend: Gott schafft ein grosses Wunder von der Versorgung, 40 Jahre lang. Die ganze Zeit, wo sie in diesem Wüstengebiet waren, sind sie versorgt. Gott ist genial. Wenn Gott zu seinem Volk A sagt, dann sagt er auch immer B. Wenn Gott zu dir Ja sagt, dann sagt er auch immer B. Ein zweiter Punkt. Mit Gott unterwegs zu sein, heisst nicht automatisch nur Wolke 7. Sondern es ist wie, ich will sagen, in einer Ehe. Es gibt auch Wüstenzeiten. Es gibt auch Zeiten vom Alltag. Es gibt auch Zeiten, wo nicht einfach High Life ist, sondern wo es manchmal auch Entbehrungen gibt. Aber Gott ist dort dabei. Ein dritter Punkt. Gottes Weisungen in seinem Bund sind für uns nützlich und gut und entstammen von einer liebevollen Absicht, so wie ein Bräutigam wunderbare Absichten hat zu seiner Braut. Ein paar Fragen zum Schluss an jeden von uns. Ich möchte bitten, ganz neu zu entdecken, wie Gott fürsorglich ist in deinem Leben. Sei das materiell oder immateriell. Halt still und freu dich an dem, was Gott für dich schon getan hat bis dahin. Denk darüber nach, dass auch wir unterwegs sind. Und wenn wir im Moment vielleicht auch das Gefühl haben, wir haben Manna, wo manchmal ein bisschen langweilig wird, das Beste und Schönste wird einmal noch kommen. Wir sind in einer Übergangssituation. Wir werden einmal das Ziel erreichen, wenn wir bei Jesus werden sein. Lies vielleicht heute Nachmittag Psalm 23 von David, wie er beschreibt, was er für eine Versorgung erlebt hat. Ein wunderbarer Psalm. David Burkhard wüsste jetzt wahrscheinlich noch, wie viele Minuten das der ging, aber es ist sicher ganz kurz, aber es ist so gehaltvoll, wo etwas von dem zum Ausdruck bringt, wie Gott mit uns unterwegs ist. Ein zweiter Punkt. Wir haben gesehen, das Volk Israel hat alte Lebensmuster gehabt. Es hat ihr Gottesbild prägt. Es hat ihr Verhältnis zu Gott prägt. Sie waren nicht bereit, sich ganz Gott anzuvertrauen. Oder noch nicht bereit. Wo bin ich vielleicht nicht ganz bereit, mich Gott anzuvertrauen? Was hindert mich vielleicht noch, auch nicht nur A zu sagen, sondern B? Wo versuche ich immer noch selber, Sachen auf die Seite zu bringen, um mir einen Vorteil zu verschaffen, weil ich vielleicht Angst habe, Gott lässt mich dann am Schluss vielleicht gleich noch im Stich? Wo gibt es Sachen in meinem Leben, die vielleicht sogar anfangen zu stinken? Oder wo ich merke, in meinem Leben ist wirklich der Wurm drin. Wir sagen ja das manchmal so. Da ist irgendwo der Wurm drin. Vielleicht gibt es einen Teil in deinem Leben, wo der Wurm drin ist. Lebe ich als verbitterter Gottferne, als Randläufer? Oder bin ich in einer Nahbeziehung wie der Mose, wo in einer vertrauensvollen Gottkindschaft hat gelebt? Oder bin ich ein kritischer Erwachsener, wo Gott Vorwürfe macht, weil er nicht so sich verhält, wie ich es mir vorgestellt habe? Ein dritter Punkt. Gott möchte dich vollumfänglich versorgen. Seine Weisungen für unser Leben sind gut und hilfreich. Er möchte dich nicht nur mit Manna versorgen, sondern mit dem Brot vom Leben, wo zum Leben führt, und du nie mehr wirst Hunger haben, wo wir im Neuen Testament lesen, im Johannes 6, Vers 34. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Vielleicht kennst du den Jesus noch nicht, ganz persönlich, dann möchte Gott heute Morgen dir begegnen. Dann möchte Jesus dich einladen, das Leben mit ihm anzugehen. Und zum Schluss noch Vers 33. Wir haben gelesen, der Mose hat müssen, oder Aaron, den Auftrag gegeben, er soll etwas von dem Manna auf die Seite tun, als Erinnerung für die nächstfolgenden Generationen. Wir haben gesehen, wie schnell die Israeliten vergessen haben. Und wie schnell vergessen doch auch wir Gottes Güte in unserem Leben. Ich möchte ermutigen, schaffe Erinnerungen für Gottes Versorgungen an dir. Vielleicht hast du einen speziellen Gegenstand oder eine Ferienerinnerung oder irgendetwas, wo dich daran erinnert, wie Gott gut mit dir meint. Oder vielleicht ist dir der Fünfliber, wo der Dave uns heute vorgestellt worden ist, auch besonders lieb, weil es dort draufsteht, Gott versorgt. Und ich habe gedacht, ich verteile euch jetzt nicht Fünfliber, aber jedes Mal, wenn du vielleicht das nächste Mal einen Fünfliber in deinem Portemonnaie hast, nimm den raus und setz ihn in deinen Setzkasten oder irgendwo hin, wo du siehst, Gott versorgt. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Es gibt Leute, die sammeln Fränkli, Zehnerli, Fünfi. Vielleicht sammelst du mal ein Jahr lang Fünfliber. Und du die aussondern als Dank, als Erinnerung für Gottes Versorgen in deinem Leben. Und am Schluss von dem Jahr nimmst du die Fünfliber und spendest es an einem guten Werk. Und es wird nicht verloren sein, sondern es wird vielseitig zurückkommen. Da wünsche ich dir und da wünsche ich mir, dass wir so Gott können Versorgung erleben und Vertrauen in Gott können aufbauen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir haben dürfen hineinschauen in deine grundlegende Versorgung mit uns Menschen. Du hast so viele gute Gedanken über uns und oft sehen wir die Gedanken nicht. Oft, wenn wir selber wursteln und was wir zustande bringen, ist am besten etwas, was stinkt oder wo eben der Wurm drin ist. Danke, dass du uns versorgst mit allem, was nötig ist. Ja, wir dürfen sagen, wir haben sogar noch mehr. Du versorgst sogar so, dass wir einen Tag auslassen können, wo wir dich dürfen am heutigen Tag loben und preisen und verherrlichen. Das ist ein riesiges Geschenk von dir. Und so will ich dir einfach danken für die Geschichte, dass du, Herr, auch Geduld hast mit uns Menschen, so wie du Geduld hast mit dem Volk Israel. Ja, du bist den Bund eingegangen mit dem Volk Israel, obwohl sie oft widerspenstig waren. Und ich danke dir auch, dass du mit mir einen Bund hast eingegangen, auch mit meiner Widerspenstigkeit. Aber Herr, du möchtest, dass wir immer näher zu dir finden, dass wir immer mehr Beziehung und Vertrauen aufbauen können. Schenk, dass wir es zulassen und dass wir bereit sind, uns wirklich auf dich einzulassen. Ich möchte dich loben und preisen, dass wir gerade durch diese Serie dürfen neue Stärkung erfahren in dem, dass wir spüren, wie gut du mit uns meinst. Hilf aber auch, dass wir dort, wo wir Korrektur brauchen, die können in Anspruch nehmen. Gib den Mut, dass wir das angehen. Dass wir unsere Verhaltensweisen, die eingetrainiert sind, vielleicht von alten Zeiten her, dass wir die neu kreieren können durch dich. Ich danke dir vielmals dafür. Amen.